Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen hier in Köln und Essen. Dieses Mal auch von unserem Gast, der auch in Köln weilt. Und wir begrüßen dich, lieber Zuhörer, heute zu Spieltag 39 mit Henning Teves, CIO der Antenna Group und dem Thema Umschaltspiel, wie Medienunternehmen auf neuen Spielfeldern agieren. Henning, also von unserer Seite auch nochmal hier in der Business Liga, herzlich willkommen, super, dass du hier aufschlägst. Und sag doch mal zu Beginn für unsere Zuhörer ein bisschen was zu dir selbst und zu deiner Funktion.
Ja, danke erstmal euch beiden für die Einladung. Ich freue mich, dass wir sprechen können miteinander. Lieber Ralf, lieber Volker, Henning Teves, du hast es gesagt, ich bin CEO der Antenna Group. Antenna Group ist ein Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das seit ungefähr 35 Jahren besteht, in privater Hand ist und in gut 20 Ländern der Welt in verschiedenen Medienbranchen und Unterhaltungsbranchen Geschäfte betreibt. Ich bin dort CEO ab dem 1. Januar, bin also wirklich noch relativ frisch dabei.
Das hört sich spannend an, Henning. Auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen in der Business Liga. Ich glaube, das werden ganz spannende, gute 35 Minuten. Du hast ja im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt, was du in anderen Ländern so mitnimmst, auch kulturell und atmosphärisch. Aber bevor wir dazu kommen, unsere standardmäßige Einstiegsfrage von mir an dich, auf welcher Position du dich denn aufstellen würdest, wenn du dein eigener Coach bist, gerne privat, aber vor allen Dingen natürlich auch beruflich.
Also ich glaube, die Stärke wäre wahrscheinlich das rechte Mittelfeld. Da habe ich in der Vergangenheit immer viel gespielt. Wenn einer besser war, dann bin ich auch aufs linke Mittelfeld ausgewichen, aber weil ich auch immer eine gewisse Rückhandaffinität hatte. Aber rechtes Mittelfeld mit Drang zum Tor und latenten Problemen, den Verteidigungsfunktionen nachzukommen. Also mit einem starken rechten Verteidiger in optimaler Teamaufstellung.
Oh, das ist schade, dass wir nicht zusammengespielt haben, Henning. Für unsere Zuhörer, wir alle drei sind Hockeyspieler. Deswegen rechts ist immer leichter für den Hockeyspieler als links, weil man da die Vorhand hat. Und von daher, wir hätten dann eine wunderbare rechte Achse bilden können, Volker, du und ich. Sehr gut, Henning. Ja, toll, dass du heute hier bist. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Du hast ja eine ganz spannende Vita auch, zumindest aus meiner Perspektive. Und du hast ja die Antenna Group gerade schon kurz vorgestellt. Bevor wir da vielleicht drauf eingehen, kannst du noch mal ein bisschen weiter hinten anfangen, was du vorher gemacht hast, auch warum du das gemacht hast. Du warst ja, bevor du beruflich eingestiegen bist, auch sehr erfolgreicher Feldhockeyspieler. Also gerne anfangen, deine Highlights in deiner bisherigen Karriere.
Ja, da müsst ihr natürlich vorsichtig sein, wenn ihr mir zu meiner Vita eine offene Frage stellt. Also versuch ich es mal kurz zu machen. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr, habe am HTC Uhlenhorst in der Kindheit und Jugend gespielt und war dann aber mit 19 soweit, da hatte ich also ein Jahr erste Herren gespielt, bin auf dem Feld, auf der Bank sitzend, Europapokalsieger der Landesmeister geworden, so hieß es damals. Und auch spielend dann vier Monate später deutscher Meister. Musste aber nach dem Abitur weder zum Bund noch zum Zivildienst oder sonst wohin, weil ich von der Drittbrüderregelung genießen konnte. Meine beiden älteren Brüder, die auch beide Hockey und auch sehr erfolgreich Hockey gespielt haben, die waren also beim Bund gewesen und dann gab es eine Regelung, dass man ausgemustert wurde. Das war nach 1990, 91, wurde das dann wieder reaktiviert, sodass ich relativ schnell vor der Situation stand, dass ich mich entscheiden musste, was ich denn eigentlich studieren wollte und was ich machen wollte. Und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste überhaupt gar nichts. War völlig überfordert. Und mich interessierte aber in besonderem Maße eigentlich das Thema gesellschaftliche Veränderungen, vor allen Dingen ihrer Breite und Tiefe. Mich interessierte besonders Politik und Geschichte, weil das ganze Jahr 1989 und 90 mit seinen enormen Umbrüchen an mir wirklich nicht spurlos vorübergegangen waren. Alle, die ich kannte, studierten eigentlich Jura oder BWL. Ja, und das war beides etwas, was mich 0,0 interessierte. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium glücklicherweise mit Erlaubnis meiner Eltern nach England gegangen, weil damals ein Bachelorstudiengang eben nur 3 Jahre dauerte. Und dann habe ich so das Argument gemacht, naja, wenn ich jetzt eine Lehre machen würde und ich würde zum Bund gehen, das wären ja auch ungefähr 3 Jahre und danach kann ich ja immer noch gucken. So. Und dann ist es aber so gekommen, dass ich dann nach dem Bachelor und Masters gemacht habe, relativ schnell promoviert habe und ich war dann im Prinzip mit 25 promoviert und bin dann, weil mich Osteuropa sehr interessierte, ich habe darüber auch promoviert, nach Polen gegangen, war dort bei der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig als Auslandsmitarbeiter. Das war eine sehr spannende Zeit, weil Polen in der Zeit EU-Mitglied wurde und NATO-Mitglied wurde und auch die gesellschaftlichen politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen halt viel enger waren, als sie es heute sind. Und mir ist in der Zeit aber eigentlich dann klar geworden, dass ich ins Fernsehen möchte, und zwar nicht vor die Kamera, sondern hinter die Kamera, dass mich Medien interessieren und besonders das bewegte Bild mich besonders interessiert, dass ich da gestaltend tätig sein möchte. Und ich habe dann noch ein MBA gemacht in Fontainebleau, im INSEAD, Fontainebleau in Singapur, und bin dann zu Bertelsmann gegangen, also konkret zur RTL Group, und bin 20 Jahre im Prinzip bei RTL, bei der RTL Group gewesen, in verschiedenen Funktionen. Zum Schluss als Geschäftsführer RTL und Vox, beziehungsweise Chief Content Officer von RTL Deutschland, so nannte sich das, also für die Programminhalte zuständig, sowohl bei den Sendern als auch im Streaming-Service RTL Plus, dem ich helfen durfte, den mit aufzubauen. Und wie das im Leben oft so ist, auch gewisse Konzernkarrieren gehen dann irgendwann zu Ende. Und nach einer kleinen Atempause habe ich dann in diesem Jahr angefangen bei der Antenna Group. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in Griechenland tätig bin, weil ich auch schon mal während der Finanzkrise in Griechenland tätig war. Wir als RTL hatten dort ein Unternehmen erworben, das wir dann anschließend auch wieder verkauft haben. Und ich sehe jetzt, weil die Antenna Group eben neben der Holding in London viel in Griechenland unterwegs ist, in Rumänien, in Polen, Ungarn, neben ungefähr 10 weiteren ostmitteleuropäischen Ländern, sehe ich jetzt schon, wie groß die Dynamik in Südeuropa und in Ostmitteleuropa ist, die wirtschaftliche Dynamik. Das ist gerade was anderes als das, was wir in Deutschland gewohnt sind. So, das ist so gerade meine Wahrnehmung, meine Beobachtung. Wir wohnen mit der Familie in Köln nach wie vor und sind da auch glücklich, und ich bin an vielen Wochenenden und oft auch während der Woche zu Hause und arbeite von zu Hause aus gut. Aber der Unterschied in der Stimmung zwischen Deutschland und anderen Ländern Europas ist gerade ein großer.
Mhm. Wie, wenn du das so sagst, Henning, beschreib doch mal so aus deiner Sicht, wie du es wahrnimmst, ne? Also an sich ist natürlich hier der Fokus auf die Medienbranche gerichtet, aber, ne, aber wenn du da also innerhalb der Medienbranche in unterschiedlichen Ländern bist, wie nimmst du das so wahr? Was sind so die Umstände? Wie gehen die Menschen damit um? Hat ja auch alles was so mit Change Management oder Umgang mit Veränderungen
zu tun. Ja, das ist für mich, um es jetzt ganz konkret zu sagen, natürlich interessant. Wir sind als Familie Ende 2011, Anfang 2012 ja fast auf der Höhe der Finanzkrise aus Griechenland weggegangen und waren dann ganz happy in Nordwesten Europas wieder andocken zu können. Und man muss eigentlich sagen, dass die Griechen, wie ja andere Länder auch, die Spanier ja auch, die Portugiesen auch, die Iren im Übrigen auch, enorme Entbehrungen geleistet haben über einen sehr langen Zeitraum, der ihnen gleichzeitig ermöglicht hat, von einer anderen Basis hinweg wieder zu wachsen. Und heute sieht man es in Griechenland sehr stark, dass man 3-4% Wirtschaftswachstum hat. Der Werbemarkt ist in Griechenland im letzten Jahr um 10% gewachsen. Das ist natürlich eine niedrigere Basis als das, was man vielleicht in anderen Ländern kennt. Aber die Stimmung, das darf man nicht vergessen, die Stimmung orientiert sich immer an der Richtung und nicht am Status. Und auch wenn der Status vielleicht objektiv gesehen vom Bruttoinlands Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist, als er es vor 15 Jahren war, ist die Stimmung deutlich besser. Ja, die Stimmung orientiert sich halt nach Wachstum, an Wachstum und nach Wachstum. Und die Menschen sind fleißig. Also ich nehme die Griechen als fleißig wahr, als leistungsbereit auch und wollend, gerade bei vielen jungen Menschen, wo jetzt gerade die Jugendarbeitslosigkeit das erste Mal nach 10 Jahren spürbar und sichtbar abnimmt. Und das ist schon was anderes, wenn ein Land Entbehrungen hinter sich hat, weniger fragt und die Leistung sehr, sehr deutlich im Vordergrund steht und auch das ganz einfache, was verdiene ich am Ende des Monats, wirklich eine wahnsinnig hohe Bedeutung hat.
Ganz, ganz spannender Punkt, Henning. Vielleicht anschließend, du hattest ja gesagt, du wohnst in Köln, warst auch bei RTL lange Jahre tätig. Wenn ihr da so, und jetzt in der Antenna Group könnte ich mir das ähnlich vorstellen, wenn du da eine Firma leitest, die in unterschiedlichen Ländern aktiv ist, ist das dann eher ein für sich abgeschlossenes regionales Thema, dass du sagst, okay, wir haben mal die griechische Community, dann die deutsche und die spanische, oder gibt's da, wird das auch durchmischt und kann sich das dann auch gegenseitig irgendwo befruchten, dass man eben auch versucht, wie das in Konzernen ja durchaus auch üblich ist, mal denn die griechischen Mitarbeiter nach Deutschland zu holen und umgekehrt, damit man eben da auch mal die Unterschiede wahrnimmt.
Ja, also da gibt's schon einiges an Befruchtung und auch eine Geschichte, dass Menschen von ganz gerade im Management aus ganz unterschiedlichen Ländern tätig sind und miteinander tätig sind. Ganz interessant, ist einfach durch den Eigentümer kulturell so geprägt. Und in meinem direkten Umfeld sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus 6, 7 Nationen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Ja klar, das ist, jeder Jack ist anders.
Genau, genau. Und die lernen auch voneinander.
Ja, die lernen voneinander und das Adaptive ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass man gut miteinander tätig sein kann. Die Bereitschaft, sich auf jemanden anders einzustellen mit seinen Besonderheiten, natürlich auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass es erfolgreich sein kann. Ja, und letztlich glaube ich, dass egal woher man kommt, ich glaube, wenn man erstmal ein gutes menschliches Miteinander hat, dann ist das immer die beste Voraussetzung auch für beruflichen Erfolg.
Und wie seid ihr so oder in deiner Rolle und was du links und rechts beobachtet hast, mit Veränderungen oder Trends umgegangen, ne? Wie habt ihr da, oder wenn es auch unterschiedlich war, ne, so in der Medienbranche, sei es technisch gesehen oder gesellschaftlich vielleicht so, was waren da so vielleicht 2, 3 große Themen, die du angegangen bist in deinen Rollen und was war vielleicht da leicht und was war schwieriger?
Also ich glaube, wenn man die ganze gesamte Fernsehbranche anschaut in Europa, dass man erstmal 2 Dinge hervorheben muss. Das eine ist, weil die Nutzung nicht mehr wächst, die Nutzung an klassischer Fernsehminuten, die pro Tag gesehen werden von den Menschen, sind das keine im klassischen Sinne wachsenden Märkte mehr. Und viel der Werbung geht heute an die amerikanischen Großplattformen. So, das sind vor allen Dingen Google, Facebook, Amazon, die sehr viel von den Netto-Werbemärkten für alle europäischen Medien absaugen. Das heißt, wenn man auch über Digitalisierung spricht, dann muss man wissen, beim Werbe-Euro, der ausgegeben wird, geht erstmal sehr, sehr viel nach Übersee. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass viele europäische Medien, also Fernsehunternehmen, versucht haben, mit Netflix und Disney Plus und so weiter in Konkurrenz zu treten, Wettbewerb zu treten, ein einheimisches Angebot anzubieten. Ich war ja selbst sehr beteiligt bei RTL Plus. Das war von Anfang an auch vom Gesellschafter Bertelsmann mit honorigen finanziellen Mitteln ausgestattet. Ein Unterfangen, Europas größten Broadcaster, eben für die Zukunft zukunftssicher zu machen. Das ist auch, würde ich sagen, sowohl zu Beginn als auch von außen betrachtet jetzt auch im letzten und in diesem Jahr noch sehr gut gelungen. Da können die Kolleginnen und Kollegen sehr zufrieden sein. Aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach, mit Netflix oder Disney oder auch Amazon in Wettbewerb zu treten. Das muss man einfach sagen. Das sind riesige, riesige Unternehmen. Und der Vorteil der europäischen Fernsehsender ist eben, dass sie einheimisches Produkt haben, eigenes Produkt haben, ihre Zuschauer, Zuschauerinnen gut kennen und immer wieder passgenau etwas herzustellen, auch wenn die finanziellen Mittel bescheidener sind, was eben eine besondere Resonanz hat, ja. Und das finde ich spannend. Ich finde es einfach spannend zu sehen, was interessiert die Leute, was finden die Leute spannend, was nutzen sie für Eskapismus, was nutzen sie vielleicht auch für einen Reality-Check. Und das treibt, glaube ich, alle Fernsehmacher immer an, da zu schauen, wie können wir vor die Welle kommen? Wie können wir das herausspüren, was vielleicht eine Recherche, eine Forschung gar nicht ergibt, aber was man einfach mit Bauchgefühl erahnen und erspüren kann. Das ist so die dankbarste und spannendste Aufgabe, finde ich, im rein kreativen Umfeld gesehen. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass man immer sehen muss, wie können wir es bezahlen und wie kommen wir da auch wirtschaftlich zum Erfolg. Und das ist schon immer wieder eine Herausforderung, aber jetzt rein aus unternehmerischer Sicht natürlich genauso spannend.
Und jetzt nochmal eine Frage, wo du sagtest, wie sich das entwickelt. Auch nochmal auf Europa geschaut, landesspezifisch und vielleicht auch generationenspezifisch. Ich war jetzt auch vor kurzem in Spanien, da habe ich dann auch RTL Plus geguckt, weil Fußball kam, ne? Und konnte ich da im seriellen Fernsehen nicht gucken. Und ich glaube auch andere Fußballspiele werden da auch immer nur im Pay-TV gezeigt, so wie bei uns ja mittlerweile auch. Wie blickst du da drauf? Ist das dann in Griechenland anders als in Spanien, als in Deutschland und dann nochmal generationsspezifisch Gen Z guckt halt anders, streamt versus wir Gen X. Wir gucken halt gerne noch seriell oder auch nicht. Wie ist da dein Blick drauf und wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Also es gibt schon Unterschiede, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass im Süden Europas mehr Fernsehen geguckt wird als im Norden. Deswegen ist der Anteil des Fernsehwerbemarktes im Süden Europas über alle Länder hinweg höher als in der Mitte und höher als im Norden.
Warum ist das so? Ich dachte immer, die Spanier sind da draußen und an der frischen Luft.
Gewohnheitsgetrieben. Ja, ich glaube, es ist gewohnheitsgetrieben und vor allen Dingen, glaube ich, dass klassischerweise viele Menschen das Fernsehgerät auch im Hintergrund ein bisschen haben laufen lassen. Ja, so, also fast eine Radionutzung. So, deswegen haben viele Länder Südeuropas auch einen Hang zu Talksendungen in der Daytime, in der sogenannten, ja, weil das so im Hintergrund läuft, während man das Essen vorbereitet hat oder eine Hausarbeit war und so weiter. Das ändert sich natürlich alles. Der Fernsehwerbemarkt ist aber anteilig am Gesamtwerbemarkt Südeuropa immer höher als im Norden, ja. Und dann ist es so, dass es sicherlich in Skandinavien und Holland gibt's klassischerweise so ein First Mover. Mentalität, das sind so Early Adapters, ja, ist klar. Ja. Das war zum Beispiel auch im Streaming-Bereich so vor gut 10 Jahren. Das fing natürlich in Holland und in Skandinavien an und zieht sich dann so durch den Kontinent durch. Und in Osteuropa ist es so, aus Mitteleuropa, dass gewisse Stufen einfach auch übersprungen werden. Dass es dann einfach schneller geht. Es ist vielleicht ein bisschen länger dauert, aber dann sehr schnell von der Nutzung her sich Dinge verschieben, weil die jungen Menschen, die dort in vielen Ländern, beispielsweise in Polen, auch in Rumänien, einen sehr hohen Anteil der Bevölkerung noch darstellen, dann schwunghaft auf den Markt kommen und Nutzung über die Gesamtbevölkerung gesehen verändern können. So. Also da ist jeder Markt ein bisschen anders. Es gibt so gewisse kulturelle Muster, die man sehen kann. Und man muss natürlich als Medien Schaffer immer auch dahin gehen, wo das Publikum ist, was die Leute interessiert.
Ja, ich hänge noch so an dem, was du gesagt hast, Henning, an dieser Balance, ne, zwischen Wirtschaftlichkeit und Kreativität und dann noch auf verschiedene Märkte gucken, Länder guckend. Ich habe letztens gehört, hier auch in Deutschland, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dass aktuell auch wohl in Österreich viele Fördergelder sind und an Produktion eher dahin gehen, während es in Deutschland immer schwieriger wird, bis teilweise ausgesetzt ist, noch nicht geklärt ist. Hast du da irgendwo nochmal so ein, zwei Beispiele und wie ihr das geschafft habt, das so in Einklang zu bringen, das Thema Kreativität und eben Wirtschaftlichkeit, wie kriegen wir das gewuppt?
Ja, das ist also ganz interessant. Wir haben bei RTL Plus zu Beginn schon relativ viel Geld in die Hand genommen, muss man sagen. Streaming war aber vor 5 Jahren in der Corona-Zeit auch noch was völlig anderes als heute. Ja, also heute ist ja seit mindestens 2 Jahren, vielleicht 3 Jahren auch klar, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und es vielleicht 2 Abos oder 2,5 Abos im Schnitt pro Kopf gibt, aber nicht 5 oder 8. Ja, also dass es auch da begrenzte Absorptionsfähigkeit gibt. In Griechenland ist das jetzt so, unser Streamingdienst Antenna Plus ist schon erfolgreich, ja. Und man sieht aber auch ganz klar, es sind 2 Säulen. Das eine ist der Sport und das andere sind eigenproduzierte Serien. Und eigenproduzierte Serien haben einfach kulturell eine besondere Bedeutung. Viele südeuropäische Märkte sind sehr fiktional getrieben und Menschen interessieren sich für Serien weniger, so wie in Deutschland, für die Reihe, zum Beispiel der Tatort eine Reihe ist oder die 2 oder sowas, ja, sondern wirklich für langlinear gestreckte Serien. Und ob die im Fernsehen konsumiert werden oder im Streaming ist eigentlich erstmal egal. Und die Bequemlichkeit des Streamings ist eigentlich das, was im Vordergrund steht. Das ist ja, was Ralf auch sagt, wenn er sagt, ich war in Valencia und habe RTL Plus geschaut. Ja. Also es ist letztlich die Bequemlichkeit, ne? Die Exklusivität und die Bequemlichkeit. Und ich finde, dass wir da mit Antenna Plus auf einem sehr guten Weg sind, wenn auch der Markt nicht viel kleinerer ist, der griechische Markt, als jetzt der deutsche. Und man muss eben auch sagen, dass die großen Streaming-Plattformen aus Amerika sich erstmal auf die großen Länder Europas gestürzt haben und man da vielleicht in den anderen Ländern, in den kleineren, ein bisschen weiter östlich, ein bisschen weiter südlich liegenden, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit hatte, was Eigenes aufzubauen.
Habt ihr da auch eigene Regeln in Griechenland? Also wir hatten in einem unserer ersten Podcasts hatten wir mal den Ingo Zamperoni hier von den Tagesthemen und da ging es um den Unterschied Deutschland-Amerika und das war so, das habe ich mir gemerkt, weil es auch so wahr ist. Er sagte, dass in Amerika alles erlaubt ist, bis es reguliert wird und in Deutschland alles reguliert wird, um es dann zu erlauben, also genau umgekehrt. Wie ist das in Griechenland? Also du sagtest ja auch Wirtschaftswachstum jetzt, Aufbruchstimmung, wird da einfach erstmal gemacht und bezogen jetzt auf deinen neuen Job, kannst du da auch mehr gestalten, als jetzt du vielleicht könntest, wenn du es bei RTL in Deutschland machen würdest? Oder
also ich genieße, also ich sag mal, die europäischen Fernsehwerbemärkte oder Fernsehmärkte, muss man sagen, sind zwar national reguliert, sind aber auch durch die Europäische Union ähnlich reguliert. Klassischerweise die 12 Minuten Werbung pro Stunde und so weiter. Also da gibt's gar nicht so große Unterschiede. Von der Herangehensweise ist natürlich ein in privater Hand befindliches Unternehmen viel agiler, viel schneller als ein großer Konzern, der in Deutschland ansässig ist. Es ist auch so in Südeuropa, ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, wenn ich sage, die Planungskultur ist ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Dafür ist die Improvisationsfähigkeit deutlich stärker ausgeprägt. Ja, und da denke ich mir dann auch manchmal, also wenn ich jetzt mit der Idee, wir fangen nächste Woche damit an, jetzt in Deutschland um die Ecke gekommen wäre, dann wäre ich an der einen oder anderen Stelle komisch angeschaut worden. Aber das hat schon was, auch Erfrischendes, finde ich. Das macht mir sehr viel Spaß. Und auch die das Bestreben, das ist die Kultur des Unternehmens, Antenna Group, sehr ambitioniert zu sein, sehr hoch gesteckte Ziele zu haben, ist etwas, was mir schon Spaß macht. Ja, also ist was Tolles.
Leistungssportler durch, ne? nicht irgendwie nur so ein bisschen mal auf dem Platz und dann, wenn es anstrengend wird, ja auch nö. Also nochmal zweimal Krankheit antäuschen und ich erlebe das, weil ich schon auch das Thema erlebe häufiger von Leuten so in Entscheiderfunktionen, dass die auch Lust haben, was zu kreieren und aufzubauen und auch eben, und dazu gehört natürlich auch, dass es irgendwo mal schwierig ist, ne, und man zähe Situationen aushalten muss. Ne? Ich weiß jetzt nicht, Henning, wie häufig du irgendwie dann morgens nochmal aufstehen musstest, um irgendwelche Konditionseinheiten zu machen oder Eckentraining zu machen.
Das bringt Schnelligkeitstraining. Schnelligkeitstraining.
Ja, Perlen vor die Säue. Dass man da eben auch sich durcharbeiten muss. Ne? Und hast du da vielleicht, wenn du es so erzählen magst, ne, so jetzt in deiner Laufbahn oder mal in so einer Phase deiner Laufbahn irgendwo so ein Learning gehabt oder auch gesagt, so, boah, ne, da hast du dich echt irgendwo nochmal einen Tacken mehr hin entwickelt oder hattest du eh schon so im Mindset, wie auch immer, und hast das aber dann nochmal mehr abrufen können und wollen, wo du sagst, so, das hatte dann, das war vielleicht am Anfang deiner Laufbahn noch nicht so auf dem Schirm.
Also ich glaube, dass man, wenn man mal Leistungssport betrieben hat, dieses an sich Arbeiten irgendwie verinnerlicht hat. Ich glaube, dass das schon etwas ist, was alle früheren Leistungssportler irgendwie verbindet, dass sich auch selbst sehr kritisch zu betrachtende, im Übrigen auch andere kritisch betrachtende, aber eben das an sich selbst arbeiten wollende. Ich glaube, das bleibt den allermeisten Leistungssportler übers ganze Leben im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld halten. Ich war in Polen beruflich tätig, ich war in Kroatien beruflich tätig, in Griechenland, jetzt bin ich wieder in Griechenland tätig, hab's in Rumänien und in Ungarn dazu, was beides für mich Neues, mit der Holding in London. Also das sich auf andere Kulturen und andere Mentalitäten einstellende ist schon etwas, was mich herausfordert, ja, was mir gleichzeitig aber auch Spaß macht. Aber es ist ja nicht so, dass andere Kulturen keine Herausforderung sind. Also als Beispiel, wenn man sich mal RTL in Deutschland anschaut. RTL hat in den 10er-Jahren jedes Jahr, Jahr ein, Jahr aus, eine EBIT-Rendite von 30% gemacht. In welcher Branche, in RTL Deutschland meine ich jetzt, ja, in welcher Branche hat man das? Ja, immer gelacht, gesagt, es gibt nur im Waffenhandel und vielleicht um Drogenumschlagsplatz, ja, also 30%. So, das war wirklich eine herausragende EBIT-Rendite, Jahr ein, Jahr aus, über eine lange, lange Zeit hinweg. Gleichzeitig kommt dann 2017, 18, 19 mit voller Wucht das Streaming-Geschäft dazu und gräbt an der Nutzung. Und man weiß das, ja, und auf Management-Ebene sieht man das vielleicht noch ein bisschen früher. Und dann hinzugehen und Mitarbeiter davon zu überzeugen, die in einem über 30 Jahre Marktführer, einer Marktführermentalität gelebt haben, hoch erfolgreich gewirtschaftet haben, ist auch eine kulturelle Herausforderung. Das ist zwar für einen Deutschen keine andere Nation, aber es ist ja trotzdem eine gewachsene Kultur. Und da ist es schon so, dass natürlich Firmen, die mit schwacher Marge arbeiten und größere wirtschaftliche Sorgen haben, generell adaptionsfähiger sind als Firmen, die wahnsinnig erfolgreich waren.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ganz andere Branche. Aber bei uns, ich bin in der Energiebranche, da ist das wirklich vergleichbar, dass es halt extrem schwer fällt, aus einem erfolgreichen Geschäftsmodell sich selbst zu disruptieren. Und vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern, wenn du magst, wie, ob und wenn ja, wie ihr das geschafft habt. Also hat man da irgendwas daneben gestellt, eine neue Unit, die mit der anderen gar nichts zu tun hat? Das waren ja auch mal so Ansätze, dass man sich nicht kennen durfte. Oder habt ihr das selbstkritisch genug erkannt und aus euch selbst herausgemacht? Wie ist das damals gegangen, als das Streaming-Geschäft aufkam? Wie habt ihr diesen Change gemanagt? Ja,
also es gab unterschiedliche Modelle dazu, je nachdem, welcher Broadcaster damit wann angefangen hat. Die Kollegen in Holland, bei RTL Nederland, die haben genauso angefangen, Ralf, wie du gesagt hast, komplett separat, sogar eine andere Marke. Ja, die haben einen Blockbuster, also einen Videoverleiher haben die gekauft, weil die Marke so stark war, Videoland, und haben um die Marke Videoland dann ihr Streaming-Geschäft aufgebaut. Bei RTL haben wir einen anderen Weg gewählt, weil wir gesagt haben, die Marke RTL ist so stark und es ist so schwierig, etwas Neues aufzubauen. Wir hatten einen Streamer, der nannte sich TV Now, weil die Idee damals noch war, vielleicht kommen ARD und ZDF und Pro7 Sat1 und so, vielleicht kommen die auch dazu. Deswegen hatte man das ganz ursprünglich mal TV Now genannt. Das kannte natürlich keiner, konnte auch keiner was mit anfangen. Und wir haben dann mit ganz verschiedenen Kollegen das Ding umgebrandet, haben es RTL Plus genannt, was ja erstmal eine 99%ige Bekanntheit in Deutschland hat. Und von der Organisation her haben wir gesagt, wir wollen es eigentlich nicht separat machen, sondern aus dem Haupthaus herausgestalten, weil wir die ausgezeichneten Beziehungen in die Kreativbranche, also zu den Produzentinnen, Produzenten, zu den Künstlern haben. Das ist etwas Besonderes. Wenn jetzt dann eine andere Organisation anfängt, die separat ist, dann gibt es interne Konkurrenz. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Und natürlich, weil die Marke so bekannt ist. So hat man sich so entschieden. Und das war eigentlich dann, also in Griechenland, das war vor meiner Zeit, hat man mit Antenna Plus 2022 angefangen und hat von Anfang an gesagt, wir setzen auf Antenna Plus. Das heißt, wir setzen auf den Namen des Senders und wir gestalten es aus der Organisation heraus. Und Programme im Streamer groß zu machen, brauchen wir sie auch im Free-TV. Und deswegen sind das zwei Seiten einer Medaille. Also da hat man ganz klug eigentlich von Anfang an auf dieses synergetische Modell gesetzt.
Ja, ich finde das ganz interessant, Henning, was du so erzählst. Er hat mich an meine Zeit bei QVC Teleshopping in Düsseldorf erinnert. Die hatten von der Kultur her auch, als ich damals von Ford kam, so als Inhouse-Consultant, Ford mit eher, immer alles schlimm, aber geht ja irgendwie alles doch irgendwie ganz gut, so ein bisschen gemächlicher. VC auch, glaube ich, innerhalb damals 10 Jahren von 1 bis 3.600 Mitarbeiter gewachsen, war super erfolgreich, wo man mir auch sagte, ja, so, und mit deiner persönlichen Zielvereinbarung und Boni, wir sind ja immer in der 5 gelandet, ne, war das höchste. Und in meinem ersten Jahr natürlich nicht, ne, in der 3. Da fühlte mich auch ein bisschen verarscht, aber wie das dann so ist, ne. Und das war auch schwierig so. Also da war es auch so dabei, so ein bisschen erwachsen zu werden, das Unternehmen. Also alles, was so Pioneering Spirit, so Startup-Mentalität total Bock gebracht hat, Durchschnittsalter 35 Jahre und so. Auf einmal musste das Unternehmen so ein bisschen erwachsener werden, in Anführungsstrichen, verbindlicher in bestimmten Prozessen und so. Und das hat viele auch abgeturnt, die von Anfang an dabei waren und eben so in dieser Yippie-Yay mit vollem Dampf nach vorne. Und natürlich auch so in der Selbstsicherheit irritiert. Warum läuft das jetzt nicht mehr so? Ne? Sind wir jetzt nicht mehr so toll? Und das war auch, ich finde, die haben das ganz gut hingekriegt, aber war auch ein ganz schöner Kulturclash, da jetzt von der Flexibilität, Agilität nochmal mehr in die Struktur und Verbindlichkeit und auch in die Prozessverbindlichkeit zu gehen. Ne? Also es gab viele Prozesse, da wurde aber teilweise eben gesagt, egal, ne? Wie das ja in vielen Unternehmen anders ist, das ging dann nicht mehr so. Und hast du nochmal so unterschiedliche Umgang mit unterschiedlichen Kulturen das auch erlebt dann innerhalb von Deutschland? Also da, wenn du ja so ein Team hast, da ist jemand aus Bayern, Hamburg, Hessen und so weiter, das sind ja auch schon große Unterschiede. Es kann ja so sein, als ob die wieder von unterschiedlichen Kontinenten kommen.
Ich habe die regionalen Unterschiede in Deutschland bei RTL jetzt nicht so stark wahrgenommen, was schon, glaube ich, für viele Medienunternehmen über die letzten 10, 15 Jahre eine Herausforderung war, ist die klassischen Redakteure oder Inhalte Menschen nebeneinander mit jüngeren, digital affineren Jobprofilen und Menschen arbeiten zu lassen. Ja, da ist das Selbstverständnis auf beiden Seiten nicht notwendigerweise eins, was kompatibel ist mit der jeweils anderen Seite. Das ist hier eine Herausforderung, das bei jedem Printunternehmen so gewesen, Spiegel, Stern, die Zeit und so weiter, Süddeutsche, da gibt's ja einschlägig Literatur zu, und das war natürlich bei RTL und RTL Plus genauso. Ich glaube, wir haben das gut hinbekommen. Ich finde, wir machen es auch bei Antenna Plus ganz gut. Ich glaube, dass vielleicht das Fernsehen da nochmal was anderes ist als Print, weil Printredakteure klassischerweise noch einen höheren Grad an Unabhängigkeit hatten, auch vom Verlagsgeschäftsführer, als das im Fernsehen der Fall war. Ja, und Fernsehen war einfach trotzdem etwas jünger, etwas schneller als Print. Und deswegen haben wir das, glaube ich, unterm Strich ganz gut hinbekommen. Aber die Tatsache ist, du kannst als erfolgreiches Medienunternehmen heute nur Bestand haben, wenn du sowohl die Regelmäßigkeit und die Beständigkeit und die Ort der einen Seite hinbekommst und auf der anderen Seite die Agilität und die Schnelligkeit und auch die Aggressivität dabei, neue Märkte zu erobern. Das muss halt beides nebeneinander existieren. Und das ist für das Führungspersonal natürlich besonders anspruchsvoll.
Das glaube ich. Und vielleicht, Henning, zum Abschluss von unserem Podcast nochmal einen Blick nach vorne. Unser Titel hat ja auch Umschaltspiel geheißen, ne? Und wenn du jetzt mal so 2-3 Jahre nach vorne schaust, wir haben ja viel eben über den Change gesprochen, von seriellem Fernsehen in Richtung Streaming. Wie siehst du die Welt in 3 Jahren in der Medienlandschaft? Wird es dann nochmal so eine Disruption geben oder wird es jetzt darum gehen, eher stetig das Streaming in die Fläche zu bringen? Wie ist da dein Blick drauf?
Also ich glaube, dass das klassische lineare Fernsehen zunehmend in Richtung Nachrichten, in teilweise Sport und vor allen Dingen Live-Fernsehen gehen wird. Weil das ist, wofür die Menschen lineares Fernsehen haben möchten. Tagesaktualität, Informationen aus meiner Umgebung, aus der Welt, Board, alles, was live ist. Ich glaube, das wird schon im Vordergrund stehen. Streaming wird sich ausbreiten. Das ist, glaube ich, allen klar, dass weitergehen. Die größten Wachstumsraten beim Streaming heute sind bei Menschen, die über 50 sind, ja, zum Teil sogar über 60 sind. Da sind die Wachstumsgenerationen heute für Streaming. Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland schon eine Diskussion bekommen werden bei grundsätzlich knapperen Kassen zu dem, wie groß kann und darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein. Da gibt es ja jetzt erste Bestrebungen, das etwas einzugrenzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das wie in anderen europäischen Ländern auch ein uns über Jahrzehnte begleitender Prozess sein wird, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland einfach fast 2,5 Mal so viel Einnahmen hat wie die privaten Fernsehsender. Und gleichzeitig natürlich von der Nutzung her, gerade bei den jüngeren Zielgruppen, deutlich schwächer ist. Also ich glaube, das wird uns begleiten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, die Menschen mögen gerne rausgehen. Sie sind bereit, für Tickets Geld auszugeben. Das sieht man in der Musik, das sieht man aber auch bei ganz vielen anderen Events. Also alles das, was Menschen vor Ort zusammenbringt, was ein Erlebnis ist, was eine Erfahrung ist, das wird wachsen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nie für möglich gehalten hätte, was Menschen für Top-Konzerte ausgeben, wie für Adele oder Coldplay und so weiter, was das auch für Faktoren sein können für eine örtliche Volkswirtschaft. Also jeder Münchner Gastronom weiß, was die Adele-Konzerte im letzten Jahr bedeutet haben, als Beispiel. Und ich glaube, dass dieser ganze Bereich, sowohl in der Musik als auch in anderen Bereichen, dass der wachsen wird, weil die Menschen vielleicht auch über ihre Online-Nutzung die permanente das Bedürfnis haben, verbindende Erlebnisse zu haben. Und ich glaube, Medienunternehmen oder auch andere, die dort reingehen und die spüren, was die Menschen möchten und dafür ein Angebot finden, die werden über die Jahre zu den Gewinnern gehören.
Das ist ein super Ausblick, Henning. Und ich fasse das nochmal kurz für unsere Zuhörer zusammen. Die fünf Haupt-Takeaways von unserem heutigen 39. Spieltag Umschaltspiel, wie Medienunternehmen auf neuen Spielfeldern agieren. Ich fand super spannend, also habe ich auch nicht gewusst und gelernt, dass in Südeuropa mehr Fernsehen geschaut wird, weil es eben so nebenbei läuft. Das hast du uns am Anfang kurz mal mitgegeben. Und dass dort die Improvisationsfähigkeit doch stärker ausgeprägt ist als die Planungsfähigkeit hier bei uns. Ne? Das würde ich auch sofort unterschreiben, dass das zutreffend ist. Spannend fand ich auch, da sind wir nochmal in deine weitere Vergangenheit gegangen, nochmal die Analogie zum Leistungssport. Ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Zuhörer, dass man als Leistungssportler eben auch gelernt hat, an sich selbst zu arbeiten. Das würde ich auch so unterschreiben, was einen dann auch für die berufliche Karriere, denke ich, sehr, sehr prägen kann. Und was eben auch spannend war, wie du beschrieben hast, wie man aus einer wirtschaftlich profitablen Situation trotzdem erfolgreich den Change angehen kann, wenn es nämlich zu disruptiven Ereignissen wie in der Medienlandschaft, dem Streaming kommt. Und als Ausblick, den fand ich halt auch nochmal sehr, sehr einprägend, dass es eben drei Punkte gab, die du gesagt hast, wie du die zukünftige Medienlandschaft in seiner Veränderung oder in ihrer Veränderung siehst. Einmal, dass das Lineare insbesondere für Live, Sport und News da sein wird, Streaming sich weiter auch in den älteren Generationen ausprägen wird und aber, das würde ich auch so unterschreiben, die Vor-Ort-Erlebnisse immer mehr an Bedeutung gewinnen und ob das jetzt Popkonzerte oder auch Fußballerlebnisse sind, das wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich finde, das war ein super Ausblick in die Medienlandschaft. Vielen Dank, lieber Henning, für deine Insights heute am 39. Spieltag. Viel Erfolg bei dem weiteren beruflichen Werdegang in deinem neuen Job. Und ja, wir hören uns wieder zu Spieltag 40 demnächst. Und bis dahin bleibt sportlich. Alles Gute.
Danke euch.
Gut. Tschüss.
Ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.